Doppelte Staatsgründung auf deutschem Boden.
Die neun Ministerpräsidenten der Westzonen und die Bürgermeister von Hamburg und Bremen wussten nicht recht, was sie von dieser Einladung halten sollten. Sie waren für den 1. Juli 1948 in das Hauptquartier der Amerikaner nach Frankfurt einbestellt worden. Hier wurden ihnen von den westlichen Militärgouverneuren die Frankfurter Dokumente überreicht. Was sie nun in den Händen hielten, war nicht weniger als die Aufforderung zur Gründung eines westdeutschen Staates. Die Ministerpräsidenten waren in einem Dilemma. Zum einen wollten die Deutschen wieder eine staatliche Ordnung, andererseits wollte man sich nicht dem Vorwurf aussetzen, man habe die deutsche Teilung besiegelt. Daher wurde alles getan, um den provisorischen Charakter des neuen Staates herauszustellen. So sollte keine Nationalversammlung die Verfassung ausarbeiten, sondern die Landtage der Länder sollten Vertreter in einen parlamentarischen Rat schicken. Und nicht das Volk, sondern die Landesparlamente sollten über das Grundgesetz abstimmen. Zu dieser Bescheidenheit passte auch, dass die Verfassung den schmucklosen Namen Grundgesetz bekam. Aller Anschein einer endgültigen Lösung sollte vermieden werden. Nach einigem Zögern stimmten die Westalliierten diesen Wünschen der deutschen Ministerpräsidenten zu. Der Parlamentarische Rat tagte vom September 48 bis Mai 49 im rheinischen Städtchen Bonn, von dem sich damals fast niemand vorstellen konnte, dass es über 40 Jahre lang Hauptstadt eines deutschen Staates werden sollte. Am 23. Mai 49 wurde das Grundgesetz verkündet, nachdem es von den Landtagen der Länder angenommen worden war. Die Bundesrepublik Deutschland, noch ohne die Staatsorgane Bundesparlament, Bundeskanzler und Bundespräsident, war entstanden. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, auf dem Gebiet der SBZ verlief als Reaktion parallel dazu. Motor dabei war die von der SED ins Leben gerufene Volkskongressbewegung. Bereits am 22. Oktober 1948 hatte der vom Zweiten Deutschen Volkskongress eingesetzte Deutsche Volksrat einen ersten Verfassungsentwurf gebilligt. Der überarbeitete zweite Entwurf wurde am 30. Mai 1949 von einem dritten Kongress durchgewunken. Dieser war durch Wahlen zwar legitimiert, doch ging sowohl die Auszählung der Stimmen als auch der Wahlvorgang nicht korrekt vonstatten. Abermals wurde ein deutscher Volksrat eingesetzt, der sich am 7. Oktober 1949 zu einer provisorischen Volkskammer, laut Verfassung das höchste Staatsorgan der Republik, erklärte und die Verfassung in Kraft setzte. Dies war der Gründungstag der DDR. Nun gab es zwei Teilstaaten in Deutschland, deren einzige äußere Gemeinsamkeit die schwarz-rot-goldenen Farben der Staatsflagge waren, denen jedoch die Vergangenheit des Nationalsozialismus als historische Erfahrung gemeinsam war. Rasch wurde dem jeweiligen anderen Staat die Existenzberechtigung abgesprochen. Die DDR sah in der Bundesrepublik einen Bonner Separatstaat, dessen politische Führer nichts anderes als Marionetten der Amerikaner seien. Die Bundesrepublik war lange Zeit nicht bereit, in der DDR überhaupt so etwas wie einen Staat zu sehen, da er nicht demokratisch legitimiert sei. Selber verstand man sich als provisorischen Kernstaat, in dem die Wirtschaft so brummen sollte, das Leben so frei sein sollte, dass sich die Ostdeutschen in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit magnetisch angezogen fühlen sollten und ihre kommunistischen Machthaber stürzen würden. Im Jahr 1990 ging dieser Wunsch in Erfüllung.
Bemerkenswertes: Ein Held wird geplant. Zur Gründung der DDR hatten die Verantwortlichen sich ein ganz besonderes Ereignis ausgedacht. Angelehnt an das Vorbild eines sowjetischen Bergmanns mit Namen Alexei Stachanow, sollte nun auch ein deutscher Bergmann Musterbeispiel für die werktätigen Massen der DDR sein. Um eine solche Leitfigur zu werden, musste man innerhalb einer Schicht besonders viel Kohle abbauen. Nach einigem Suchen war der richtige Mann gefunden: Adolf Hennecke. Er erschien eine Stunde vor Schichtbeginn und bekam das beste zur Verfügung stehende Arbeitsgerät in die Hand. Damit förderte er eine Kohlemenge, die weit über 300% der Arbeitsnorm betrug. Diese wohl vorbereitete Aktion machte Hennecke bei seinen Kumpels nicht beliebter, brachte ihm aber den schmückenden Titel Aktivist und Held der Arbeit ein.